SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Eckhard Grieb.
Hallo, Herr Tassi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Und es ist auch ein aktueller Anlass da, nämlich wir sprechen gleich über die Wahl im UN-Sicherheitsrat von vor über zwei Wochen. Sie sind Politikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler. Sie haben selbst in der UN gearbeitet, Beratung gemacht und Sie sind heute Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft der Vereinten Nationen. Und das hat tatsächlich was mit Baden-Württemberg zu tun. Kann man sich erstmal gar nicht vorstellen.
Nee, kann man sich vielleicht nicht vorstellen im ersten Augenblick, ist aber so, denn beispielsweise die Landeshauptstadt Stuttgart ist institutionelles Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Also das ist eine tolle Sache.
Was heißt das?
Das heißt, dass die Landeshauptstadt Stuttgart sich den gleichen Werten verpflichtet fühlt und das auch zum Ausdruck bringt durch diese Mitgliedschaft für die, die die Vereinten Nationen stehen, für die auch die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen steht, wie zum Beispiel Völkerverständigung, Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung, solche Dinge. Und hier ist Stuttgart also seit vielen Jahren dabei und unterstützt uns allein durch die Mitgliedschaft. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Außerdem, wir sind so ein bisschen föderal organisiert, haben im Moment 8 Landesverbände in Deutschland und einer davon, einer der ganz aktiven, engagierten und auch der ältesten, ist der Landesverband in Baden-Württemberg. Also auch da haben wir einen Bezugspunkt. Dieser Landesverband macht viel in Stuttgart, um Stuttgart herum, aber auch landesweit. Und es gibt noch einen Anknüpfungspunkt zu Baden-Württemberg, denn die Stadt Heidelberg hat eine ganz besondere Verbindung zu unserer DGVN, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Denn in Heidelberg wurde im Jahre 1952 die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen gegründet. Das waren damals wenige engagierte Personen, die in die Zukunft geschaut haben. Und im Jahr 1952, wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, lag ja auch Europa, Deutschland noch in Trümmern. Und diese sehr weitsichtigen Menschen haben die Idee gehabt, wir wollen dafür werben und uns dafür einsetzen, dass auch Deutschland irgendwann Mitglied der Vereinten Nationen wird. Denn das war es ja nicht. Alles das, was von Deutschland ausgegangen war, hat ja dazu geführt, dass die Vereinten Nationen im Grunde ja gegen Deutschland ins Leben gerufen worden sind und die Alliierten. Und es hat dann bis zum Jahre 1973 gedauert, bis Deutschland, damals die beiden deutschen Staaten, Mitglied dieser Weltorganisation geworden sind. Das waren damals die Mitglieder 133, 134, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Heidelberg ist sozusagen der Ursprung dieser Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Und wenn man nachrechnet von 1952, im nächsten Jahr sind es 75 Jahre, dass die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen besteht. Mhm. Und wir überlegen jetzt, ob wir möglicherweise im 75. Jahr des Bestehens, im Jubiläumsjahr, nach Heidelberg zurückgehen, dort vielleicht eine Veranstaltung machen, vielleicht auch größer mit Öffentlichkeitswirksamkeit, vielleicht auch mit der Stadt Heidelberg gemeinsam. Das muss alles überlegt werden und besprochen werden. Aber die ersten Ideen entstehen so langsam.
Sehr gut, dass Sie das anführen, Herr Grieb. Die Tatsache, dass eben Deutschland gar nicht mal von Anfang an Mitglied im UN-Sicherheitsrat überhaupt werden konnte, sowieso nicht und auch nicht bei den Vereinten Nationen. Das ist erst 1973, weil das gerät ja manchmal ein bisschen in Vergessenheit, wenn man heute so die Diskussionen hört um die Wahl für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Da haben wir ja ein ganz anderes Selbstverständnis inzwischen, so im Sinne von, wir gehören da rein. Mal ganz kurz zur Deutschen Gesellschaft der Vereinten Nationen. Ja. Sie haben ja Ihr Büro inzwischen, Ihre Zentrale nach Berlin verlegt, sind nicht mehr in Heidelberg. Was machen Sie denn genau?
Ja, das Generalsekretariat der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen ist von Bonn im Zuge des Regierungsumzugs damals nach Berlin verlegt worden. Mhm. Und dort wird praktisch, das ist sozusagen der Arbeitsapparat unserer Gesellschaft, die DGVN, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, ist ein e.V., wir sind im Wesentlichen ehrenamtlich tätig, auch hier der Landesverband Baden-Württemberg, wie alle anderen Landesverbände, auch der Bundesvorstand, alles ehrenamtlich. Aber die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tun in Berlin ihre Arbeit. Da wird also Mitgliedermanagement gemacht, da werden Veranstaltungen geplant, ähnliches mehr. Die ganze Finanzabwicklung der Aktivitäten.
Aber im Grunde klären Sie auf. Also Sie versuchen sozusagen die Arbeit der Vereinten Nationen in Deutschland zu vermitteln oder bekannter zu machen? Oder
was das ist die Hauptidee. Wir wollen im Grunde die deutsche interessierte Öffentlichkeit informieren über die Ziele, die Aufgaben, die Herausforderungen für die Vereinten Nationen. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir machen das in einer Vielzahl von Veranstaltungsformaten, von Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Wochenendseminaren bis hin zu Studienreisen. Ich bin gerade dabei, eine Studienreise wieder vorzubereiten. Im August, da geht es nach Asien, nach Kambodscha. Und auf die Art und Weise wollen wir die Vereinten Nationen ein bisschen greifbarer machen, ein bisschen erfassbarer und erlebbarer und also die Menschen auch ins Gespräch bringen.
Herr Grieb, Sie haben selbst bei der UN gearbeitet. Sie sind Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft der Vereinten Nationen, haben wir gerade darüber gesprochen. Was bedeuten denn die Vereinten Nationen für Sie ganz persönlich?
Die Vereinten Nationen bedeuten für mich eine ganze Menge, weil das durch die persönliche Erfahrung hervorgerufen ist, die ich in New York selber machen durfte. Ich bin 3 Jahre dort in der Hauptabteilung gewesen, die für die Friedensmission der Vereinten Nationen zuständig ist. Mhm. Und allein die Zusammensetzung unseres Teams im Büro war schon also sehr multinational. Wir haben Kolleginnen und Kollegen gehabt aus Malaysia, aus Indonesien, aus den Philippinen, Ägypten, Frankreich, Russland, USA, Deutschland, Armenien kam noch ein Kollege dann dazu. Und in diesem Team jeden Tag gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten, die es wert ist, dass man sich für sie einsetzt, das war schon sehr prägend. Hinzu kam dann bei mir, dass ich das Privileg hatte, zu der Zeit bei den Vereinten Nationen zu sein, als Kofi Annan Generalsekretär wurde, und ihn auch aus der Nähe hin und wieder mal zu erleben, war schon etwas sehr, sehr Inspirierendes. Eine charismatische Person, eine Person mit sehr viel Ausstrahlung, mit sehr viel Wärme, Herzenswärme kann man sagen, mit einer sehr ruhigen, warmen Stimme, der jeden in seinen Bann gezogen hat. Und dann gibt's noch einige andere Persönlichkeiten, die mir dort begegnet sind. Also das war alles sehr prägend. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich gesagt, dieses Kapitel, das möchte ich also nicht schließen, weil es einfach eine zu wichtige Erfahrung gewesen ist für mich. Und dann habe ich in Deutschland nach einer Möglichkeit gesucht, mich weiterhin für die Vereinten Nationen einzubringen und an den Themen dran zu bleiben. Und so bin ich dann damals in München auf die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen gestoßen, ja, und versuche jetzt diese ganzen Erfahrungen auch mit einzubringen in unsere Arbeit.
Wie sind Sie denn damals hingekommen zu den Vereinten Nationen? Also wie hat sich das abgespielt?
Das war sehr ungewöhnlich, weil normalerweise bewirbt man sich. Es gibt internationale Ausschreibungen, das kann man auch heute machen über die Homepage der Vereinten Nationen. Bei mir war das anders. Ich war damals im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung und hatte mich mit einem Thema befasst im Rahmen einer Jahresarbeit an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Und dieses Thema war die kritische Betrachtung der UN-Friedensmission. Und dann ist wirklich ein paar
Welche
Jahre...
Welche waren das damals?
Bitte?
Welche waren das damals?
Ja, damals gab es so, das war die Umbruchphase, das Jahrzehnt nach dem Ende des Kalten Krieges. Und es war gerade ein Umbruch, weil Ost und West, der Konflikt war in sich zusammengefallen. Überall auf der Welt sind regionale Konflikte, die eingefroren waren, aufgebrochen. Und die Vereinten Nationen wurden jetzt aufgefordert, also Friedensmissionen zu schicken. Dafür waren die Vereinten Nationen aber überhaupt nicht vorbereitet, weil sie auch blockiert waren durch den Kalten Krieg. Vetoblockade im Sicherheitsrat, Sowjetunion, USA damals. Und deswegen musste dieses ganze Peacekeeping-Department im Grunde konzeptionell ganz neu aufgestellt werden. Und in dem Zusammenhang wurde dann ein Deutscher, mein späterer Chef, Manfred Eisele, wurde zum beigeordneten Generalsekretär ernannt in New York und hat aber kein Team gehabt. Und dann hat er sich zunächst seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem UN-System zusammengesucht. Aber es gab damals, weil das in Deutschland ein Medienthema war, ein Deutscher, dann noch ein deutscher General, er war bei der Bundeswehr und das war seine Spitzenverwendung am Abschluss der Laufbahn, gab es also sehr viel Interesse in Deutschland. Medien, Wissenschaft, Politik. Er wurde eingeladen, hat gesagt, ich kann diese ganzen Anfragen aus Deutschland nicht beantworten. UN, frag doch mal, ob es in Deutschland jemanden gibt. Und so kam ich dann übers Auswärtige Amt zu der Frage, ob ich Lust hätte, nach New York zu gehen.
Noch so ein interessanter Punkt, denn Blockaden gab es eben auch schon immer, ne, auch während des Kalten Krieges. Was würden Sie denn sagen, was ist die Bedeutung für Deutschland? Weil Sie haben es ja vorhin erwähnt, war es ja überhaupt nicht selbstverständlich gewesen, dass Deutschland überhaupt Mitglied der Vereinten Nationen werden konnte. War dann auch erst in den 70er Jahren der Fall.
Für Deutschland war das natürlich eine wichtige Anerkennung. 1973, das war die Zeit der Bundesregierung Brandt-Scheel. Und in dieser Zeit sind eben beide deutsche Staaten, das muss man auch in den größeren Kontext der Entspannungspolitik sehen, die beiden deutschen Staaten sind in New York aufgenommen worden. Und für die Bundesrepublik Deutschland ist das natürlich für beide ein großer Prestigegewinn gewesen. Deutschland ist zurückgekehrt auf die internationale Bühne. Soweit die Bundesrepublik betroffen ist, kann ich auch sagen, dass Deutschland dann von Anfang an also sehr verantwortungsbewusst in den Vereinten Nationen sich engagiert hat. Ab dem Jahr 2000, deutsche Vereinigung, gibt es nur noch ein Deutschland. Germany steht auf dem Namensschild in der Generalversammlung. Und Deutschland ist also über viele Jahrzehnte hinweg, seit der Mitgliedschaft, mehr als 5 Jahrzehnte jetzt schon, also ein immer verlässlicher Akteur in den Vereinten Nationen gewesen. Und für das deutsche Selbstverständnis ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man multilateral sich einbringt. Also nicht nur national, nicht auch nur europäisch, sondern multilateral auf der globalen Ebene, weil wir haben eine Verantwortung, glaube ich, als Deutschland, auch was den Planeten insgesamt betrifft.
Die Vereinten Nationen haben eine große Bedeutung für Deutschland. Das haben wir gerade gehört von Politikwissenschaftler Eckhard Grieb, der selbst dort gearbeitet hat. Und ja, vor dem Hintergrund war es umso mehr ein Paukenschlag vor etwas über 2 Wochen, die Wahl zum UN-Sicherheitsrat in New York. Deutschland hatte sich da um einen der beiden nicht ständigen Sitze beworben. Ja, und dann ist Deutschland deutlich in der Wahl gescheitert. Waren Sie da überrascht, Herr Grieb?
Schon. Also viele, die das Geschehen bei den Vereinten Nationen und auch in der deutschen UN-Politik verfolgen, waren da überrascht und auch ein bisschen enttäuscht. Das lässt sich nicht bestreiten. Trotzdem würde ich sagen, Paukenschlag, das klingt mir ein bisschen zu dramatisch. Ja. Also ich glaube, man sollte es nicht überdramatisieren. Es ist keine schöne Erfahrung gewesen und wir hätten uns was anderes gewünscht, aber also nicht zu viel Drama machen. Die Vereinten Nationen sind größer als der Sicherheitsrat. Deutschland hat viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber zu den Ursachen gibt es vielleicht schon einiges zu sagen. Denn ich glaube, es gibt nicht die eine Ursache, weswegen Deutschland es jetzt nicht geschafft hat. Es dürften mehrere zusammenkommen. Das ist so eine Gemengelage. Mhm. Zum Beispiel haben die beiden Mitbewerber, Portugal und Österreich, schon etliche Jahre vorher ihre Kampagne begonnen. Deutschland hat die Ankündigung gemacht, wieder zu kandidieren, als man 2020 aus dem Sicherheitsrat nach einer zweijährigen Mitgliedschaft rausgegangen ist. Der damalige Außenminister Heiko Maas hat dann gleich gesagt, okay, wir sind jetzt mit den 2 Jahren durch und in 8 Jahren, 27, 28 möchten wir wieder rein. Problem war nur, dass Österreich und Portugal schon einige Jahre dort Stimmen eingesammelt haben für ihre Bewerbung. Das ist ein Faktor, ne? Der zweite Faktor, würde ich sagen, ist einfach, dass in der Welt im Moment sehr viel Vorbehalte gegenüber den großen Staaten sind, weil die zum Teil eine sehr aggressive Machtpolitik auch betreiben. Deutschland würde man in der Kategorisierung große Staaten, kleine Staaten eher zu den großen zählen, glaube ich, aufgrund der politischen Statur, aufgrund der wirtschaftlichen Kompetenz. Und deswegen hat Deutschland vielleicht auch dort so atmosphärisch nicht alle Stimmen bekommen. Und es gibt noch einige andere, zum Beispiel das Thema, wie hat Deutschland sich positioniert bei kritischen Fragen, Stichwort Völkerrecht.
Ja. Da gehen wir gleich drauf ein, Herr Grieb. Ein bisschen so Drama gab es ja dann doch, weil der Außenminister, also Johann Wadephul von der CDU, der wirkte schon ehrlich überrascht auf mich. Also er hatte offensichtlich irgendwie geglaubt, andere Signale empfangen zu haben aus der Gemeinschaft. Und Adis Ahmetovic von der SPD, er ist außenpolitischer Sprecher, der hat gesagt, das war ein Gradmesser dafür, wie unser Land international wahrgenommen wird. Das klingt ja schon ein bisschen dramatisch, ne? Würden Sie sich da einkaufen in so eine Äußerung?
Das ist definitiv so. Ein Stimmungsbild in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zeigt an, welche Reputation, welches Ansehen, auch welche Glaubwürdigkeit ein Land mitbringt. Und wenn es die 2 Drittel erreicht in der Generalversammlung, in diesem Falle wären das 128 Stimmen gewesen, dann wäre das ein deutlicher Vertrauensbeweis der internationalen Gemeinschaft. Mit den 104 Stimmen ist Deutschland nun also
deutlich
gescheitert. Mit Abstand nicht über die Ziellinie gekommen. Und das ist natürlich eine Aussage. Und das muss man, glaube ich, sehr gründlich und auch sehr ehrlich analysieren in Deutschland. Und ich hoffe, dass das auch passiert. Ich bin da ganz sicher. Und der Punkt könnte vielleicht sein, oder einer der Punkte könnte vielleicht sein, dass Deutschland sich bei der völkerrechtlichen Bewertung von einigen Ereignissen, die in der letzten Zeit ja stattgefunden haben, Venezuela, die israelische Kriegführung im Gazastreifen nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, der Krieg von Israel und den USA gegen den Iran, das sind alles Dinge, wo man sagen muss, also hier sind die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen also ganz bestimmt nicht so befolgt worden, wie das die Charta vorsieht. Und das ist schade. Und hier hätte Deutschland sich klar positionieren können auf der Seite des Rechtes, des Völkerrechts. Und das ist so nicht passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Länder, und das hat man ja auch mitgekriegt in den letzten Monaten, da doch eine sehr kritische Haltung gegenüber der deutschen Position entwickelt haben.
Kein Sitz für Deutschland jetzt im UN-Sicherheitsrat für die nächste Periode. Ist der Außenminister dadurch beschädigt, der sich dafür ja wirklich explizit stark gemacht hatte, und ist vor allem der Außenkanzler, ist Friedrich Merz, beschädigt?
Ich glaube, es wäre nicht gut, das jetzt an einer Person alles abzuladen. Ich glaube, das ist ein Zusammenwirken von vielen Faktoren. Wir haben ja eben auch schon einige genannt. Die einen sagen, Frau Baerbock ist schuld, die anderen sagen, Herr Wadephul ist schuld, die anderen sagen, der Kanzler ist schuld. Das ist, glaube ich, alles zu einfach. Aber man muss schon sagen, es ist natürlich international auch wahrgenommen worden, dass bei der Generalversammlung im letzten September zum 80-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen Österreich, das ja auch kandidiert hat für den Sicherheitsrat, mit Bundespräsident dort war, mit Bundeskanzler und mit Außenministerin, während aus Deutschland der Außenminister da war. Ja, das ist ein Unterschied, der ist optisch wahrnehmbar, auch für andere Delegationen, für andere Länder, ist vielleicht auch ein Faktor gewesen. Was mir aber auch nochmal wichtig ist zu sagen bei dieser gescheiterten Wahl jetzt, wir haben ja kandidiert aus einer regionalen Gruppe heraus, aus der westeuropäischen Regionalgruppe, der Deutschland angehört. Und es war für alle klar, schon lange vorher, dass 2 Plätze zu besetzen sind. Und was ich nicht verstehe, ist, dass man in der Regionalgruppe es nicht geschafft hat, sich zu verständigen auf zwei Kandidaten, dann hätte man einem diese Blamage erspart. Andere Regionalgruppen haben das gemacht, zum Beispiel die afrikanische Regionalgruppe, die haben einen Sitz jetzt zu besetzen gehabt. Und aus der afrikanischen Regionalgruppe, immerhin mit 54 Staaten, gab es einen Kandidaten, auf den haben sich die Afrikaner geeinigt, das war Simbabwe. Und die sind auch gewählt worden. Also hier hätte man in der Regionalgruppe, vielleicht ist das eine Lehre auch fürs nächste Mal, in der Regionalgruppe sich abstimmen und dann mit so viel Kandidaten ins Rennen gehen, wie Plätze zu vergeben.
Ja, aber hatte man das nicht im Grunde gemacht? Also Sie haben ja gerade erzählt, das ist schon Jahre her, dass Portugal und Österreich sich beworben haben. Da hätte sich Deutschland die Bewerbung doch im Grunde sparen können. Oder halt einfach früher bewerben.
Ja, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen da verhandelt worden ist, von wem und wann und warum. Aber es steht fest, dass drei Kandidaten aus einer regionalen Gruppe für zwei Plätze, und das haut irgendwie nicht hin. Einer muss dann zu Hause bleiben, so ist das.
Ja. In Deutschland hat man natürlich das Selbstverständnis, wir gehören da rein. Das ist irgendwie so ein Automatismus als zweitgrößter Beitragszahler. Ist das vielleicht auch ein bisschen überhöht gewesen?
Ich glaube, an diesem Beispiel wird auch deutlich, dass Gewissheiten, vermeintliche Gewissheiten, die wir seit Jahren und Jahrzehnten bei uns gedanklich abgespeichert haben, dass diese Gewissheiten ihre Gültigkeit verloren haben. Das kann man ja auch im größeren Rahmen in der Weltpolitik sehen. Partnerschaften, Kooperationen, die wir als gesetzt gesehen haben, sind zerbröselt. Neue Akteure entstehen. Und genauso ist es auch hier bei der Wahl in Sicherheitsrat gewesen. Es war eine Gewissheit, die wir gehabt haben. Das wird schon klappen, bisschen salopp gesagt. Alle 8 Jahre hat das ja bisher auch geklappt, aber diesmal eben nicht. Und vielleicht ist das jetzt der Anstoß für einen Lernprozess für die deutsche VN-Politik, für die deutsche Außenpolitik, für die deutsche Gesellschaft insgesamt. Was müssen wir tun, damit wir international wieder das Renommee erlangen, um dann das nächste Mal vielleicht auch mit großer Mehrheit reingewählt zu werden?
Ja, Deutschland hatte ja sogar mal Ambitionen auf einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Für wie realistisch halten Sie das jetzt unter den gegebenen Umständen aktuell?
Das war mal ein sehr prioritäres Thema für die deutsche Außen- und VN-Politik vor etlichen Jahren. Im Moment halte ich das nicht mehr für realistisch. Ich glaube, die Zeit hat sich weiterentwickelt. Wenn Sie allein auf die demografische Entwicklung Deutschlands und Europas schauen, das Vergleich mit anderen Weltregionen, zum Beispiel Afrika, Asien, da gehen die Zahlen in ganz andere Richtungen. Und wir haben ja schon zwei europäische Staaten als ständige Mitglieder im Sicherheitsrat, nämlich Frankreich und das Vereinigte Königreich. Und ein drittes europäisches ständiges Land wäre also kaum vermittelbar, glaube ich, wenn wir die Bevölkerungsentwicklung in Asien und in Afrika zum Beispiel betrachten.
Wir haben darüber gesprochen, die Wahl für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat ist für Deutschland nicht gut ausgegangen. Was sind die Ursachen? Wie konnte es dazu kommen? Also so eine deutliche Niederlage, 104 von Stimmen, 128 hätte man gebraucht. Also da hat richtig viel gefehlt. Hat da im Hintergrund vielleicht irgendwer auch gegen Deutschland gearbeitet? Russland zum Beispiel?
Also das kann man bestimmt nicht ausschließen. Ich kann mir vorstellen, dass Russland, das ja von Deutschland eine ganz klare Kontraposition vorgehalten bekommt mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass Russland natürlich dort im Hintergrund Stimmen gegen Deutschland mobilisiert hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die USA unter der jetzigen Administration für Deutschland Stimmen eingeworben haben, was vielleicht früher der Fall gewesen ist. Das möchte ich auch bezweifeln. Und bei China ist es so ähnlich. Also da weiß man nicht genau, was geht da hinter den Kulissen vor. Also gerade die großen, wichtigen Akteure auf der Weltbühne haben hier sicherlich ihren Anteil dazu beigetragen. Nichtsdestotrotz muss Deutschland sich selbst eine Prüfung auferlegen.
Österreich positioniert sich ja zum Beispiel relativ neutral im Ukraine-Krieg im Vergleich zu Deutschland. Glauben Sie, das hat eine Rolle gespielt? Weil auf der anderen Seite, das Stimmverhalten von Österreich ist in Bezug auf Israel ähnlich wie das Deutschlands gewesen.
Ja, Deutschland hat natürlich schon eine besondere Position, auch in Europa, auch gegenüber den Partnern Österreich und Portugal, weil Deutschland eben die größte Nation Europas ist, politisch ein anderes Standing hat als Österreich und wirtschaftlich auch eine andere Nummer ist. Deswegen hat ein Beschädigen der deutschen Kandidatur natürlich für andere ein viel größeres Interesse, als jetzt Österreich meinetwegen hinauszukegeln, ja.
Aber Sie haben es vorhin gesagt, also es wurden vielleicht nicht immer die richtigen Signale ausgesendet, außenpolitisch, da wurde Vertrauen verspielt von Deutschland. Sie haben da auch schon einiges genannt, zum Beispiel das Thema Völkerrecht.
Ja, ich meine, die Charta der Vereinten Nationen ist relativ eindeutig. Es gibt bestimmte Grundsätze, auf die haben sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet. Zum Beispiel Verzicht auf die Anwendung von Gewalt bei der Lösung zwischenstaatlicher Konflikte. Verpflichtung zur Anwendung friedlicher Mittel zur Streitlösung. Respekt vor der Souveränität anderer Staaten, der territorialen Integrität. Das sind alles Dinge. Es gibt Ausnahmetatbestände, die die Charta der Vereinten Nationen auch nennt. Zum Beispiel, wenn man Gebrauch macht von der naturgegebenen Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen oder andere zu verteidigen. Das ist Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Aber ein solcher Ausnahmetatbestand hat im Falle von Venezuela, glaube ich, nicht stattgefunden und ist auch nicht erkennbar bei Iran und dem israelisch-amerikanischen Angriff. Zumal der amerikanische Präsident ja vor wenigen Monaten erst erklärt hat, nach dem damaligen Militärschlag, dass das Nuklearproblem Irans gelöst sei, endgültig. Und jetzt einen neuen Angriff möglicherweise damit zu begründen, dass Iran vor einem Angriff auf Israel steht, ist nicht glaubwürdig. Und das sind so Dinge, da meine ich, wäre eine klare völkerrechtliche Positionierung dem deutschen Standing nicht abträglich gewesen, sondern hätte vielleicht Vertrauen bei anderen Ländern gewonnen, die sich selbst immer unter Berufung auf Deutschland auf das Völkerrecht aufbezogen haben. Und Deutschland hat eigentlich hier ein sehr gutes Profil. Wenn man daran zurückdenkt, dass Deutschland maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Internationale Strafgerichtshof errichtet wurde, das Statut von Rom, das diesem Strafgerichtshof zugrunde liegt, ist wesentlich durch deutsche Initiative ausformuliert worden und geschaffen worden. Und Deutschland hat hier also ein eigenes Markenzeichen sich selbst geschaffen. Und deswegen passt das nicht so ganz, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben mit Blick auf die völkerrechtliche Positionierung. Das ist die Analyse.
Welche Rolle hat der Gaza-Krieg gespielt? Weil der Artikel mit Bezug auf Selbstverteidigung ließe sich ja anwenden auf den 7. Oktober und den Terrorangriff der Hamas von palästinensischem Gebiet aus auf Israel mit vielen Toten und Verletzten. Da ließe sich das ja anwenden. Gab es da trotzdem einen Moment, wo das irgendwann gekippt ist aufgrund der Kriegsführung?
Da stimme ich Ihnen zu. Israel hat selbstverständlich das Recht auf Selbstverteidigung, insbesondere nach diesem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, ist das Vorgehen Israels in der Art und Weise der Kriegsführung verhältnismäßig gewesen im Gazastreifen oder nicht? Und wenn man die Trümmerwüste sich anschaut, mit all den humanitären Einschränkungen und Folgewirkungen, dann kann man da Zweifel haben. Und ich glaube, hier hat ja Deutschland während dieses Krieges auch einmal eine Maßnahme ergriffen, zum Beispiel den Stopp von Waffenlieferungen. Aber eine klare Ansage mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit der Kriegführung, die hat man, glaube ich, nicht gehört.
Andererseits gibt es Kritik an der UN und an der Vollversammlung, die sei israelfeindlich geworden in den letzten Jahren. Können Sie der Argumentation folgen?
Das ist leider so. Wir haben das seit vielen Jahren, dass in der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine breite Mehrheit gegen Israel da ist. Das ist nicht in jedem Fall gerechtfertigt. In manchen Fällen ist es gerechtfertigt, wenn man Bezug nimmt auf andere vorherige Beschlüsse des Sicherheitsrats und der Generalversammlung. Insofern ist das eine richtige Wahrnehmung. Im Sicherheitsrat selbst haben die USA Israel häufig, eigentlich fast immer gestützt durch das Vetorecht, das die USA dann eingelegt haben. Insofern hat sich das wieder ausbalanciert. Aber in der Generalversammlung, das ist halt eine Wahrnehmung in vielen Ländern, dass die Sache der Palästinenser von den Vereinten Nationen unterstützt werden sollte. Und es gibt ja auch Vorschläge, die Zwei-Staaten-Lösung, anderes. Und hier gibt es leider diese emotionale und politische Aufladung seit vielen Jahren auf beiden Seiten, auf der israelischen Seite wie auf der palästinensischen. Das macht es so unglaublich schwer. Die jetzige israelische Regierung lehnt ja eine Zwei-Staaten-Lösung ab. Also insofern ist das alles nicht sehr einfach, sehr komplex, sehr kompliziert und kann man nicht per Knopfdruck lösen.
Wir bleiben in der Analyse zum verpassten Einzug in den UN-Sicherheitsrat Deutschlands vor knapp 2 Wochen und mit Eckhard Grieb, Politikwissenschaftler und jemand, der sich sehr intensiv mit den Vereinten Nationen beschäftigt. In den kritischen Beiträgen fällt immer wieder der Name der Ex-Bundesaußenministerin und jetzigen Präsidentin der UN-Generalversammlung, nämlich der Name Annalena Baerbock. Da ist die Rede von belehrender Grundhaltung in der Vergangenheit, vor allem im globalen Süden, in Afrika nicht gut angekommen ist und der deutschen Außenpolitik geschadet hat. Hat sie das?
Ich würde das so nicht sagen. Ich glaube, es ist auch nicht gut, dass jetzt dieses eine Ereignis, die Nichtwahl in den Sicherheitsrat, an einer Person abgeladen wird und festgemacht wird. Ich glaube, man sollte schon anerkennen, dass jeder, der an herausgehobener Position für die deutsche Außenpolitik als Außenministerin oder als Außenminister tätig ist, dass der alles tut, um das Ansehen Deutschlands im Ausland auf der Welt zu mehren. Das ist völlig unstreitig. Und hier würde ich nicht einstimmen in den Chor derer, die da jetzt zum Beispiel Frau Baerbock so dermaßen mit Kritik überziehen. Grundsätzlich ist vielleicht ein guter Ansatz, wenn man außenpolitisch international mit einem Respekt gegenüber allen anderen Ländern auftritt und dabei nicht sich selbst überhöht, aber in der Partnerschaft die Lösung der Probleme sieht und auch in der Zusammenarbeit, in der kooperativen Arbeit an gemeinsamen Projekten und Vorhaben. Das passiert ja auch jetzt, schon seit einigen Jahren übrigens. Auch die Bundesregierung unter Olaf Scholz hat begonnen, mit Ländern wie Indien, Indonesien, Senegal enge Partnerschaften zu knüpfen. Das wird jetzt fortgesetzt. Ich finde, das ist richtig. Deutschland muss aus den eingefahrenen Gleisen, die wir seit Jahrzehnten vorwiegend auf Europa fokussiert hatten, muss ausbrechen. Und auf der ganzen Welt Partner, Freunde und Mittour gewinnen. Gemeinsam ist man auch international stärker und gemeinsam kann man auch andere vielleicht bei deren Anliegen unterstützen und dann auch eine andere Zustimmungsquote wieder in der Generalversammlung der Vereinten Nationen gewinnen.
Gut, Sie steigen nicht mit drauf ein, aber ich glaube, die Tatsache, dass es offensichtlich dazu geführt hat, dass Verstimmungen da waren aufgrund einzelner Äußerungen oder was da von einer gewissen Hochnäsigkeit die Rede war, das kann man wahrscheinlich nicht ganz von der Hand weisen.
Gut, jeder ist so, wie er ist. Und wir haben gewisse graduelle Verschiebungen jetzt im Amt des Außenministers von Frau Baerbock zu Herrn Wadephul. Er hat zum Beispiel gesagt, er verabschiedet sich von dieser feministischen Außenpolitik, die vielleicht in der Tat belehrend gewirkt haben mag auf manche. Also da gibt es schon Verschiebungen, aber wir haben zum Beispiel in der Amtszeit von Annalena Baerbock das erste Mal überhaupt eine nationale Sicherheitsstrategie, die erarbeitet worden ist, federführend vom Auswärtigen Amt. Ja, ein gutes, wegweisendes, zukunftsweisendes Dokument, wo auch die Rolle der Vereinten Nationen mehrfach deutlich herausgestrichen wird. Also das ist nicht so schwarz-weiß. Es gibt so mehrere Schattierungen.
Hochnäsigkeit kommt ja auch häufig von der Höhe der Beitragszahlungen her. Deutschland ist zweitgrößter Beitragszahler. Deshalb hat man in Deutschland auch gleich beleidigt reagiert und aus Teilen der Politik, unter anderem von Manfred Pentz von der CDU oder auch Markus Fronmeier von der AfD, die haben gefordert, Beitragszahlungen reduzieren.
Ja, das wäre nun aus meiner Sicht wirklich das völlig falsche Signal. Denn Deutschland hat ein Interesse an einer funktionierenden Organisation der Vereinten Nationen, ein Interesse an einem funktionierenden Multilateralismus. Jetzt sozusagen ins nationale Schneckenhaus sich zurückzuziehen und nicht mehr zu zahlen oder die Zahlung zu reduzieren, wäre nicht gut. Das haben die USA ja vorgeführt mit einem massiven Beitragsentzug. Pflichtbeiträge werden nicht gezahlt, obwohl die USA auf dem Papier der größte Beitragszahler sind. Deutschland hat aber ein Interesse daran, dass das multilaterale System funktioniert. Und ich will noch mal vielleicht ein paar Punkte sagen, warum diese Arbeit der Vereinten Nationen so wichtig ist. Wir stehen doch als Weltgemeinschaft vor Herausforderungen, die nicht an einzelnen Ländergrenzen oder an den Küsten von Kontinenten Halt machen, wie zum Beispiel die Folgen des globalen Klimawandels. Wir haben hier Dürresommer oder die Ahrtal-Überflutung. In Mosambik gibt es verstärkt Tsunamis und im Südpazifik steigt der Meeresspiegel an und in Russland taut der Permafrost auf. Also überall haben wir Herausforderungen, die mit dem globalen Klimawandel zu tun haben. Das ist ein Beispiel. Es gibt aber auch andere, Pandemieprävention zum Beispiel. Biodiversität, Artenverlust, Artensterben. Es gibt den internationalen Terrorismus. Es gibt Probleme wie den Cyberraum. Also alles weltumspannende Probleme. Und ich glaube, für solche Herausforderungen globaler Art ist auch eine globale Organisation notwendig, wo alle am Tisch sitzen können und alle ihre Interessen einbringen können.
Der Politikwissenschaftler Eckhard Grieb ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Unter anderem haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben, zu informieren darüber, was die Vereinten Nationen machen. Und deswegen sprechen wir vielleicht mal über die wichtige Frage, die irgendwie mit allem auch in Verbindung steht. Sehen wir gerade einem Ende der regelbasierten multilateralen Weltordnung entgegen?
Ich hoffe nicht, aber wir sehen in der Tat Versuche, diese sogenannte regelbasierte internationale Weltordnung zu torpedieren, zu schwächen, zu schädigen. Beispiel eins wäre der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Hier ist mehrfach gegen elementare Grundprinzipien der Vereinten Nationen verstoßen worden. Die Integrität, Souveränität dieses Landes ist nicht akzeptiert worden. Ein größeres überfällt ein kleineres. Das ist inakzeptabel und verstößt natürlich gegen das Völkerrecht. Die USA kann man nicht auf gleicher Ebene stellen, aber auch da ist der Eingriff in Venezuela eine Überschreitung von nationaler Souveränität gewesen. Jetzt der Krieg gegen Iran von Israel und den USA, ebenfalls ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und das heißt, es gibt sehr bedenkliche Entwicklungen, die das internationale Recht schädigen und schwächen. Und damit hört es aber nicht auf, denn die Vereinten Nationen basieren ja auf diesen Grundsätzen, die in der Charta der Vereinten Nationen festgehalten sind. Und die Vereinten Nationen werden auch auf andere Art und Weise geschwächt, zum Beispiel indem Beitragszahlungen, Pflichtbeiträge nicht geleistet werden, insbesondere von dem größten Beitragszahler der USA. Die haben zwar vor wenigen Tagen einen Betrag von etwas mehr als 1 Milliarde zur Verfügung gestellt für 2 UN-Organisationen, nämlich UNICEF und das Welternährungsprogramm, aber das sind 2 Organisationen, die unter amerikanischer Führung stehen, unter amerikanischer Leitung stehen und jahrelang schon. Und deswegen haben die USA da auch ein besonderes Interesse. Das ist prinzipiell gut, dass dort Gelder fließen, aber das ist eine Unterstützung von UN-Sonderorganisationen, nicht die UN-Pflichtbeiträge. Das ist eine Unterscheidung. Und da sind die Vereinten Nationen eher darauf angewiesen, dass wirklich die großen, mächtigen Beitragszahler zahlen. Nicht ohne Grund ist der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, in der letzten Zeit mehrfach in die Öffentlichkeit gegangen mit dem Appell, endlich die Beiträge fließen zu lassen. Denn die UN befinden sich tatsächlich in einer Liquiditätskrise. Nicht nur eine Finanzkrise, sondern eine Liquiditätskrise. Das heißt, laufende Ausgaben können nicht mehr gedeckt werden und man muss zu ganz drastischen Maßnahmen treffen. Friedensmissionen werden reduziert, Einsparungen werden vorgenommen mit Blick auf Posten und so weiter. Das ist ganz dramatisch und hier wird wirklich von bestimmter Seite ein Keil gegen die Vereinten Nationen getrieben. Und die USA, das darf ich vielleicht auch noch ergänzen, sind im letzten Jahr aus 31 UN-Organisationen ausgetreten. Das ist ganz dramatisch und wenn die großen, wichtigen Akteure, die das System auch mit ins Leben gerufen haben, nicht mehr dabei sein wollen oder in großen Teilen sich verabschieden, ist das dramatisch und deswegen steht in der Tat diese regelbasierte Ordnung und der Multilateralismus vor einer ganz großen Bewährungsprobe.
Klimarahmenkonvention, Weltklimarat, UN-Entwicklungshilfeorganisation, UNCTAD, UN-Koordinationsstelle für Wasserfragen. Das sind nur so ein paar Beispiele, die USA jetzt ausgetreten sind. Jetzt stelle ich mal eine Frage, also eine strukturelle Frage. Wenn jetzt USA und China, die insgesamt 42% des Etats stellen, mit ihrer Zahlungsmoral, es betrifft nämlich auch China, nicht nur die USA, im Rückstand sind und das Methode vielleicht sogar hat, um die Institution zu schwächen. Wenn Russland mit einem Sitz, Vetorecht, sein eigenes Handeln in der Ukraine mit Vetos unterstützen kann, ist die UN da nicht ein Stück weit in ihrer Struktur schachmatt gesetzt?
Ja, ich möchte zunächst mal positiv erwähnen, dass Deutschland zu den Ländern gehört. Wir eben haben ja auch lange über Deutschland gesprochen, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die ihren Pflichtbeitrag in der vorgesehenen 30-Tages-Periode zu Beginn eines Jahres komplett geleistet hat. Ja, das ist sehr positiv. Das muss man auch immer wieder unterstreichen, dass Deutschland hier ein verlässlicher Beitragszahler ist bei den Pflichtbeiträgen. Wenn man die freiwilligen Beitragszahlungen hinzunimmt zu den UN-Sonderorganisationen, ist es in der Tat so, dass aufgrund des Rückzugs der USA Deutschland sogar nicht nur Zweiter, sondern faktisch der größte Beitragszahler ist im Moment. Aber natürlich schwankt das System im Moment und es kommt jetzt darauf an, dass man die richtigen Schlüsse zieht. Und ich würde da 2 Sachen vielleicht auch unterscheiden. Einmal das Drehen an kleinen Schräubchen, um hier und da die Dinge besser zu machen. Aber man kann auch das ganz große Rad schwingen und vielleicht gehe ich auf beide Punkte ein wenig ein. Schräubchen drehen, damit meine ich zum Beispiel die Arbeitsmethoden im Sicherheitsrat weiter zu verbessern. Das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Beispielsweise gibt es jetzt ein Format, das nennt sich offene Debatten. Da werden nicht nur die 15, die im Sicherheitsrat sitzen, sich beteiligen, sondern es wird geöffnet für alle Mitgliedsländer der Vereinten Nationen. Mhm. Und die halten dann ihre nationalen Statements im Sicherheitsrat, werden eingeladen. Das ist ein Beispiel dafür, dass der Sicherheitsrat sich mehr Richtung Partizipation, Transparenz öffnet. Hier könnte man weitermachen.
Welche Möglichkeiten gäbe es, dass die Vereinten Nationen das Gremium mit 193 Mitgliedstaaten in die Zukunft zu führen, handlungsfähiger zu machen, krisenfester zu machen? Kleine Schräubchen müssten da gedreht werden, sagt Eckhard Grieb. Aber auch das große Rad müsste geschwungen werden. Muss man an die Struktur mit den 5 ständigen Mitgliedern und dem Vetorecht bestehend aus USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich ran?
Es ist interessant, dass die Charta der Vereinten Nationen selbst eine Perspektive für eine solche große Reform eröffnet. In dem Artikel 109 dieser Charta wird angeregt, eine Überprüfungskonferenz, eine Revisionskonferenz einzuberufen unter den Mitgliedstaaten. Die sollte eigentlich stattfinden bis spätestens 10 Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen. Das wäre also im Jahre 1955 gewesen. Die Welt war damals aber schon in Ost und West gespalten. Es gab keine Einigkeit mehr. Und deswegen hat diese Konferenz weder bis 1955 stattgefunden, noch bisher überhaupt. Aber in einer solchen Konferenz, und ich glaube, im Moment ist die geopolitische Situation wirklich so dramatisch, dass man jetzt hier einen erneuten Versuch machen sollte. Es gibt ja auch zivilgesellschaftliche Initiativen, diese Artikel 109-Konferenz ins Leben zu rufen. Einen solchen Versuch sollte man jetzt machen. Und dann könnte man die Charta verändern, wenn das die Zustimmung findet. Zum Beispiel könnte man dann die Zusammensetzung des Sicherheitsrates verändern, dass zum Beispiel Kontinente, ganze Kontinente, die heute nicht vertreten sind mit einem ständigen Sitz, wie Afrika, wie Lateinamerika, wie Asien mit Ausnahme von China, dort könnten ständige Sitze platziert werden für diese Kontinente. Man könnte eine Entkopplung des ständigen Sitzes mit dem Vetorecht überlegen. Ja? Dass es zwar ständige Sitze gibt, aber ohne Veto. Das müsste verhandelt werden. Man könnte zum Beispiel eine Bestimmung einführen, dass die Generalversammlung, sagen wir, mit einer Dreiviertelmehrheit ein Veto eines der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat überholt, also überstimmt. Ja? Man könnte die Prozeduren auch für nichtständige Mitgliedschaften verändern, zum Beispiel mit dem Versuch, unmittelbare Wiederwahl zu ermöglichen eines nichtständigen Mitgliedes oder semi-permanente Sitze von 8 Jahren dauern. Da gibt es alles sehr viele Ideen und Vorschläge, Reformideen.
Jetzt das wird auch schon langsam kompliziert.
Es wird kompliziert, aber dafür müsste die Charta geändert werden, weil das sind die Spielregeln der Vereinten Nationen und für diese Charta-Änderung braucht es im Prinzip immer zwei Drittel mehr. Ja.
Wir haben ja vorhin schon gesprochen, also ein ständiger Sitz Deutschlands ist nicht mehr realistisch, brauchen wir also eigentlich nicht drüber reden. Wäre es sinnvoll zu sagen, man packt die europäischen Länder in einen Sitz, zum Beispiel einen EU-Sitz, der dann vielleicht ein ständiger Sitz wird?
Das ist auf den ersten Blick eine sehr charmante Lösung. Aber da müssten zunächst mal die beiden, die jetzt einen ständigen Sitz haben, England und Frankreich, bereit sein, ihren Sitz aufzugeben. Ich habe Zweifel, ob sie das machen wollten, zugunsten eines europäischen Sitzes. Das müsste man verhandeln. Denkbar wäre das. Man könnte auch, es gibt ein Modell zum Beispiel eines rotierenden Sitzes, eines rotierenden EU-Sitzes, wo dann alle 2 Jahre ein anderes europäisches Land ständig da drin sitzt, ja.
Ja, aber das ist natürlich das Grundproblem, dass alle 5 ständigen Vetomächte das immer wieder blockieren können, wenn es dann zu ihren Ungunsten ausfällt. Die USA, die haben ja öfter mal kritisiert, dass in der Vollversammlung zu komplex verhandelt wird, zu viel Werte mitverhandelt werden, sondern dass man so back to the basics gehen sollte, einfach wieder die Sicherheit zwischen Staaten in den Vordergrund stellen. Ist da was dran?
Da ist was dran und es ist nicht alles schlecht, nur weil es aus Washington kommt, das muss ich auch mal sagen. Ja. Die Idee zum Beispiel, die Effizienz der Vereinten Nationen zu stärken, die Dinge zu verschlanken, ist vernünftig, ist richtig. Es muss so getan werden, dass auch am Ende etwas rauskommt. Die USA sind ein Land, was über Jahrzehnte sich sehr konstruktiv eingebracht hat in die Vereinten Nationen. Und man sollte wirklich alles versuchen, um auf der diplomatischen Ebene die USA auch wieder ins Boot zu holen. Ja? Also es gibt ja schon einige Möglichkeiten, auch Bürokratie einzusparen, Effizienz zu stärken. Der jetzige Generalsekretär hat leider unter dem Druck der nachlassenden Zahlungsmoral jetzt sehr drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist nicht gut. Das ist sehr schädlich für die UN. Aber gerade jetzt, glaube ich, braucht es einen Aufbruch. Und wir versuchen beispielsweise auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, indem wir in Deutschland einen nationalen UN-Dialog starten wollen in der nächsten Zeit, hier die Öffentlichkeit in Deutschland zu erreichen, dazu aufzufordern, mitzumachen, sich einzubringen, in einem breiten gesellschaftlichen Prozess sich Gedanken zu machen, wie sollten die Vereinten Nationen künftig aussehen, welche Rolle sollte Deutschland in den Vereinten Nationen in der Zukunft spielen. Da hoffe ich, dass wir viele Menschen erreichen und in Deutschland dann auch Ideen sammeln können.
Ja, und dafür drücke ich Ihnen mit Ihrer deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen die Daumen. Vielen Dank, Eckhard Grieb, für den Besuch in SWR1, Leute.
Sehr gerne, herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.